Die Verbände, scheinbar den ganzen Himmelsraum einnehmend, flogen sehr hoch unter den Wolken. Die Aufschriften oder Insignien waren nicht auszumachen, jedenfalls nicht für die Kinder. Aber die Begeisterung und die Tränen in den Augen des Lehrers, während er an der Lippe nagte, ließen keine Zweifel an der Zugehörigkeit der Flieger aufkommen. Die blonde Walburga griff nach einem Zipfel der Fahne, um sie mitzuschwenken, und auch der kleine Ole winkte mit beiden Händen und rief fast überkippend die Stimme:
»Heil! Heil! Willkommen, lieber Sieg!«
Die Kleberbrüder standen stramm mit deutschem Gruß, wobei der Ältere den Armwinkel des Jüngeren korrigierte, und erst als das Dröhnen der Bomber mit den vier Propellern und den Glasschnauzen durchkreuzt wurde von einem anderen Ton, einem schmerzhaft schrillen, als würde man mit der Zirkelspitze über die Tafel fahren, verstummte der Jubel. Tief unter den Verbänden tauchten einmotorige Jagdflieger auf, eine sichernde Eskorte mit Camouflage-Anstrich, und deutlich waren die Kreise auf den Rümpfen und unter den Flügeln zu erkennen. Blau, weiß und rot. Zudem war auf manche eine Krone gemalt. Wortlos bewegte Simonis die Lippen. Die Piloten trugen Lederhauben mit eingelassenen Funkhörern und getönte Brillen. Und ungläubiges Staunen weitete seine Augen, als eine erste Salve aus der Bordwaffe so einer Spitfire in das Scheunendach schlug, das sofort rauchte. Er schob sich die Brille zur Nasenwurzel, und das je erbleichte Gesicht wurde zu einer Grimasse des Entsetzens.
»In Deckung!«
schrie er und knüllte die Hakenkreuzfahne zusammen, stopfte sie unter den Mantel.
»Lauft weg, um Gottes Willen! Rennt!«
Eine zweite Salve traf die Miete am Feldrand, zerfetzte Rüben flogen über den Hof, und Luisa, die sich in den Straßengraben neben der Zufahrt geworfen hatte, bedeckte den Hinterkopf mit beiden Händen. Eisiges Wasser lief ihr in die Schuhe. Irgendetwas Großes, Schweres traf sie mit Wucht im Bauch, und sie riss den Mund auf, um Atem zu holen. Da schien jedoch keine Luft mehr zu sein. Oder sie kam nur bis zur Kehle, wie einmal schon in Kiel, in ihrem Garten, als die mürben Schaukelseile gerissen waren. Brust und Wirbelsäule wie gelähmt, atmete sie behutsam, in flachen Stößen, denn sie fühlte, dass kein tieferer Zug möglich war oder nur zum Preis einer geplatzten Ader oder einer Panik, an der sie dann ersticken müsste. Noch einmal eine Salve, irgendwo. Entfernte Schreie, leises Wimmern, Brand- und Uringeruch stiegen ihr in die Nase. Das feuchtwarme Gewicht an ihrer Seite nahm zu, und als sie den Kopf drehte, erkannte sie Ole, halb von der kalten Erde bedeckt. Blut am Ohr hatte er die Lider fest zusammengekniffen, fuhr mit der Zunge über die Unterlippe und flüsterte:
»Müssen wir jetzt sterben?«
Er kroch noch näher an sie heran, schob die Arme unter ihren Mantel, schmiegte die Wange an ihre Brust. »Nein«, keuchte Luisa, die nun, als wäre der Luftdruck gesunken, wieder durchatmen konnte. Das Motorengeräusch wurde schwächer und in der Stille war nichts mehr zu hören. Auch nicht das Neugeborene. Sie spuckte etwas Erde aus und zupfte Ole Stroh aus dem Nacken, knüpfte seinen Strumpf an den Halter.
»Wir müssen nicht sterben«, sagte sie. »Es ist schon vorbei.«